Wer ist nackt? Ich will lesen, wer nackt ist.
Couple Off,
der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavlitsch.
Folge 19.
Scandals.
Willkommen zu einer neuen Folge Couple Off.
Das hier ist unser kleines Intro, das wir uns für euch überlegt haben.
Wir hoffen, dass ihr jetzt mit eurer Steppjacke durch den Regen lauft.
Echt? Du hoffst, dass die durch den Regen laufen? Du bist ja gemein.
Ich glaube, es ist scheiß Wetter, oder? Am Wochenende.
Ja, aber die könnten ja auch nicht durch den Regen laufen, sondern einfach zu Hause gemütlich, dass ihr eingekuschelt seid in eure alte Hundedecke. Und vor eurem Kamin sitzt, ihr Geringverdiener. Wir haben auch keinen Kamin.
Wir bringen gute Laune mit.
Ich nicht. Ich bin auf Krawall gebürstet. Naja, also wie auch immer, herzlich willkommen zu Couple Off, Folge 19.
Ich habe einen Witz.
Echt?
Ich glaube, ich habe einen Einstieg für einen Witz.
Erzähl.
Treffen sich ein Adel.
Mhm. Ein Adel?
Ein Adeliger, ein Akademiker und eine Asoziale im Soho-Haus.
Ja, das ist gestern passiert, ne?
Ja.
Gut, es ist nicht so schwer zu raten, wer jetzt wer ist. Nur eine Asoziale, die anderen beiden sind Männer. Bin ich jetzt der Adlige oder der Akademiker?
Du bist der Akademiker.
Denn der dritte, der Adlige, ist Clemens Graf von Hoyos gewesen. Wir haben gestern die Knigge-Akademie zum ersten Mal live getroffen. Wir hatten ja bisher immer nur Online-Kontakt miteinander.
Ja.
Und gestern haben wir uns zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Das war richtig schön und sehr witzig. Ey, und der Witz geht so zu Ende. Die einzige von den dreien, die eine Mitgliedschaft im Soho-Haus hat, ist die Asoziale.
Das spricht nicht für mich. Ich weiß nicht, ob wir das hier im Podcast platzieren sollten.
Jetzt ist es drin, jetzt kriege ich es nicht mehr raus. Irgendwie klappt mein Schnittprogramm an der Stelle nicht.
Wir sind live heute.
Was?
Wir sind 2-3 Stunden vor Veröffentlichung.
Okay, das ist nicht live. Die Verzögerung von live sind Sekunden, nicht Stunden.
Wir kommen gerade von einer Besichtigung. Wir suchen momentan nach einer Wohnung, nach einem Büro und deswegen grasen wir gerade alles ab, was es so in Berlin gibt. Und ich kann euch sagen, es war noch nie so schwierig wie jetzt. Ich finde, man spürt Corona. Wir waren in einem Gebiet in Berlin und dann haben wir von der Maklerin gehört, dass halt wirklich fast alles leer steht. Und die Vermieter das gar nicht sanieren wollen. Und dann hängt man den ganzen Tag auf Immobilien-Scout ab. Ich muss mir diese Fotos gar nicht mehr anschauen, sondern ich weiß schon anhand der Überschrift, ob das was wäre oder nicht.
Echt?
Ja, na klar.
Was ist so eine Überschrift, bei der du dir gleich denkst, das wäre was?
Komm, wir machen einen Test.
Okay.
Was denkst du, was mitten im Leben bedeutet?
Ist das so eine RTL2-Reality-Sache? Mitten im Leben. Ja, dann genau, vielleicht bedeutet es das. Also das ist alles so ein bisschen, sagen wir mal, das Gegenteil von exklusiv. Richtig?
Es bedeutet einfach, es ist scheiße laut.
Ja.
Du bist an irgendeiner riesigen Kreuzung, am besten 4 Spuren.
Das heißt, es läuft die ganze Zeit RTL2 in der Wohnung drüber und du hörst es. Das heißt mitten im Leben.
Und wahrscheinlich, so wie man Berlin kennt, sind auch noch überall irgendwelche Dealer. Mhm. Das ist so mitten im Leben.
Ist ja eine ehrliche Überschrift dann eigentlich.
Okay, was denkst du, was bedeutet, wenn ausdrucksstarker Bau und Wohnstil sie beeindrucken?
Dass jemand sich als Amateurarchitekt unbedingt verwirklichen musste. Und dann läuft vielleicht so ein Metallträger einmal diagonal von der Ecke oben links in die Ecke unten rechts durchs Wohnzimmer.
Exakt. Es handelt sich um eine potthässliche Immobilie.
Einige Räume sind nicht begehbar.
Kannst den Raum nicht richtig nutzen? Ist es total hässlich? Ja. Aber wir nehmen trotzdem eine sehr hohe Miete.
Genau. Oder deswegen.
Okay. Wohnen unter Kreativen.
Hier bin ich geneigt, das unter wörtlich zu nehmen. Entweder wohnst du unter Kreativen, die da oben laut kreativ sind, ein Stück über dir. Oder es heißt sozialer Status. Also kreativ bedeutet schon, du bist arm und kannst dir nichts Geiles leisten und du bist noch eins drunter.
Nicht ganz. Meistens bedeutet das, das Haus ist total sanierungsbedürftig.
Ja.
Und es gibt viele Wohnungen in dem Haus, die an Kreative vermietet werden, die das bitte dann sanieren sollen. Und wenn der Vermieter gütig ist, schenkt er dir eine Miete dafür.
Aber ist nicht die Gefahr, dass Kreative das nicht fachgerecht sanieren, sondern dass sie zum Beispiel ihre eigenen Haare aus dem Kamm rauspflücken und daraus eine Raufasertapete machen oder sowas?
Das sind Künstler.
Ja.
Dann hast du das Wort Künstler drin.
Gibt es auch Wohnen unter Künstlern?
Ja, es gibt auch Wohnen unter Künstlern. Dann ist es ganz klar sowas, was du beschreibst. Okay. Kreativ bedeutet einfach nur...
Du musst schon in den Baumarkt.
Du musst in den Baumarkt und du sollst halt das ganze Ding mal mitfinanzieren.
Alles klar, ich verstehe.
Altbauwohnung mit viel Charme.
Würde ich übersetzen mit Altbauwohnung ohne Charme.
Ich würde es ganz liebevoll als Drecksloch bezeichnen. Ja. Oder exquisite und stilvolle Luxuswohnung.
Okay, ich stelle mir darunter 0815. Kann völlig normal sein. Es ist halt nur mit Goldspray über die Elemente gegangen, über die Fußleisten und so. Und dafür nehmen sie jetzt eine 20-fache Miete.
Exakt. Also diese Wohnungen sind immer möbliert.
Mhm.
Wahnsinnig hässlich. Also wirklich null Geschmack. Also sobald da irgendwie exquisit dieses Wort dran steht, weißt du schon, eine ultra hässliche Möblierung. Und dann nehmen die das Dreifache, was sie eigentlich nehmen dürften. Was momentan übrigens ein totaler Trend in Berlin ist. Also ich beobachte das jetzt. Ich kenne jede Wohnung bei Immobilien-Scout.
Du hast ja auch selber mal in der Immobilienbranche gearbeitet, ne? Und ich habe auch gelesen, einer hat auch mal nachgehakt und gesagt, könnt ihr da nicht mal eine Folge drüber machen, wo du ein bisschen aus dem Nähkästchen über die Immobilienbranche plauderst?
Ich kann nur sagen, also das ging so weit, dass einer erzählt hat, dass sie mal Haare auf der Zunge hatte.
Das ist die Geschichte, bei der ich letztes Mal schon gesagt habe, die lieber nicht erzählen.
Die können wir einfach nicht erzählen.
Die ist so widerlich. Aber ich meine, das ist jetzt schon so widerlich, wenn du nur sagst,
ich sag nur das, den Rest könnt ihr euch denken.
Eine der ekelhaftesten Sachen, die ich in meinem Leben je gehört habe.
Ich weiß auch nicht, ob ich verarscht worden bin. Ne? Kann ja auch sein, dass man mich dann verarschen wollte oder ob die echt ist.
Sie hat dir die Haare auf ihrer Zunge gar nicht gezeigt. Nur gesagt, sie hätte sie.
Ja.
Die hat bestimmt versucht, eine Raufasertapete in der Wohnung unter Kreativen zu basteln. Unter Künstlern. Hat an der Wand geleckt.
Also sie hat erzählt, dass sie eine schwarze Zunge hatte und dass auf dieser schwarzen Zunge ihr Haare gewachsen sind.
Oh Gott!
Und dann habe ich das mal recherchiert und habe gelesen, dass das eine bestimmte Art von einem Pilz sein kann.
Oh.
Und ja, also wie das Ganze entstanden ist.
Das ist ein Fall für Ärzte ohne Grenzen, aber andere Grenzen, die sie nicht haben. Das ist richtig übel. Auch so Krankheiten und...
Aber Matthias, vielleicht wirst du irgendwann mal eine schwarze Haarzunge haben.
Nein, werde ich nicht.
Ich habe gelesen, dass man manchmal auch die Ursache davon nicht kennt.
Ich weiß, dass ich das nie kriegen werde.
Vielleicht wirst du auch mal eine Windel anhaben. Vielleicht wird irgendwas mal passieren. Dann muss ich doch...
Was? Was sagst du da? Aber was das sagst du für Dinge?
Aber das kann doch passieren und dann werde ich dich pflegen.
Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt ein bisschen... Ich glaube, wir sind längst jenseits des Punktes, wo alle, die uns zuhören, schreien, zu viel Information, zu viel Information.
Leute.
Viel zu viel.
Vielleicht gab es diese schwarze Haarzunge nicht. Aber ich kann euch sagen, die Story, die dahinter war, ne, die hatte es in sich. Und dass daraus eine schwarze Haarzunge resultieren kann, das glaube ich. Ihr könnt ja Tipps, also wir machen das so.
Du willst jetzt echt den Ekel gamifizieren, Iris?
Ja. Schickt uns eure Geschichten zur schwarzen Haarzunge. Wie könnte die entstanden sein? Die kreativsten Antworten werden wir in der nächsten Folge Couple of vorlesen. Oder ihr schickt eine kurze Sprachnachricht.
Die gehören aber eigentlich schon in diese Folge, Couple of Scandals. Das werden wahrscheinlich die Geschichten sein, die dazu passen.
Aber wie gesagt, vielleicht habe ich mich auch verarschen lassen. Wäre nicht das erste Mal. Ich habe mich diese Woche ja auch verarschen lassen.
Das stimmt. Und wir sind mitten im Thema.
Das Thema.
Scandals. Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe also, als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es so lieb mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst. schützt.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Iris ist auf dasselbe reingefallen wie Boris Reitschuster. Iris ist jetzt also auf dem Medienkompetenzniveau von Boris Reitschuster. Iris Reitschuster.
Herzlich willkommen zu Couple Off mit Matthias Renger und Iris Reitschuster. Heute geht's um Skandale. Iris, was war das
ihr
für ein Skandal?
Ihr seid solche Arschlöcher. Jetzt mal ohne Mist. Thilo hat mich die ganze Zeit verarscht. Das war Thilo Jung in der Sprachnachricht.
Ja.
Dann hast du mich den ganzen Abend verarscht. Dann, ich habe ja eine Instagram-Story dazu gemacht.
Ja, jetzt genau. Wir müssen mal erklären, was da der Hintergrund ist.
Ganz kurz gesagt, Julian Reichelt, der Chefredakteur der Bild-Zeitung, wurde diese Woche gefeuert.
Ja, Skandal.
Und das durch einen New York Times-Artikel. Kommen wir gleich dazu. Auf jeden Fall habe ich dann aber eine Instagram-Story vorgestern gemacht. Weil um mich auf diese Folge vorzubereiten, war ich auf YouTube unterwegs. Ich habe nach Julian Reichelt gesucht. Und dann bin ich halt auf so Schwurbler-Content gestoßen.
Mhm.
Und dann hat halt einer so erzählt, der auch auf Telegram sehr aktiv ist, hey, der Julian, der ist jetzt auch auf Telegram, der hat schon richtig viele Abonnenten. Und der wird jetzt mit Boris Reitschuster was zusammen machen. Und ich bin dann halt sehr schnell auf Telegram gewechselt und hab mal geschaut, was macht denn der Julian da jetzt auf Telegram?
Keine seriöse Geschichte der Welt hat je begonnen mit, ich bin dann schnell zu Telegram rüber gewechselt. Das wird einfach per se unseriös. Ich glaube, ich schiebe hier auch nochmal ganz kurz ein, für alle, denen Boris Reitschuster vielleicht kein Begriff ist. Der gibt sich als Journalist aus, ist aber eines der Bindeglieder zwischen offizieller Berichterstattung, die er dann deformiert und weiterträgt an die Querdenker und Verschwörungstheoretiker.
Genau. Und ich war dann halt auf Telegram, ne? Und dann habe ich mir angeguckt, was da der Julian so teilt. Und dann habe ich gleich einen Screenshot gemacht und schwuppdiwupp eine Instagram-Story und habe das bei mir geteilt. Und keine 2 Sekunden später schreiben mir auch erstmal die Leute, Iris, was los? Das ist doch nicht der echte Julian Reichelt, ne? Und manche haben es aber auch so wie ich geglaubt, weil ganz ehrlich, ich habe auch ein kleines Trauma hinter mir seit 2020.
Wurdest du viel gecatfished in 2020 oder was meinst du?
Naja, es kam dann halt in Julian Reichels Telegram-Kanal Anonymous.
Also die haben den ganzen Kanal überhaupt erst ins Leben gerufen und haben dann da ihre Auflösung reingeschrieben. Und haben vor allem auch, das ist ja die Idee, warum sie es überhaupt gemacht haben. Sie haben gesagt, unglaublich, wie viele Leute hier drauf reinfallen und wirklich glauben, dass Julian Reichelt jetzt auf Telegram unterwegs ist und auch anfängt rumzuspinnen. Und sie haben es natürlich auch an ihn gelinkt und haben gesagt, sein Journalismus hat mit dazu geführt, dass Leute so leichtgläubig sind und so schnell reagieren und sagen, der ist jetzt auf Telegram.
Genau, weil dieser Schwurbler-Content, den ich mir angeguckt habe auf YouTube, die haben den Reichelt total gefeiert und haben gemeint, boah, der hat ja richtig alternative Medienberichterstattung gemacht. Und das hätten wir ja der Bild gar nicht zugetraut.
Ja.
Und das war auch etwas, was ich in den letzten Monaten so beobachtet habe, was ich so krass fand. Also wie auch Dinge gefotoshoppt waren.
Ja.
Sie waren wirklich so gefotoshoppt in die Titelanzeigen mit Merkel oder wenn es um irgendwelche Corona-Bedingungen ging. Dann war das so visualisiert wie in diesen Telegram-Gruppen. Relativ schlecht und sehr, sehr ähnlich. Und das war, finde ich, sehr auffällig, weil ich beobachte die Zeitungen, ich glaube jetzt seit 6, 7 Jahren. Also ich gehe jeden Tag auf Bild, auf Zeit, Spiegel, so die typischen großen und schaue mir so den Verlauf an. Und ich muss auch sagen, Bild hatte auch schon ganz andere Zeiten als aktuell.
Ja.
Und das wurde schon in eine bestimmte Richtung gedrängt in den letzten Monaten, wo man das Gefühl hatte, die haben jetzt ein Potenzial bei Telegram gesehen, dass sich da eine Zielgruppe aufhält, die gerne Geld ausgibt für alternative Medien. Ja. Das hat man daran erkannt, dass sie bei den Querdenkerbewegungen sehr viel gespendet haben.
Ja.
Und da gab es ja auch ganz viele Skandale, wo das Spendengeld eigentlich wirklich hingeflossen ist und so. Und ich könnte mir vorstellen, weil ich habe auch diese Woche gelesen, das Bild, ich glaube, die haben Einbußen von 8,5% bei der Printauflage und auch beim Digitalangebot.
Ja.
Und dass sie halt neue Wege suchen, auch jetzt, die sind ja auch jetzt im TV mit Bild Live, dass sie gucken, okay, wer ist denn eigentlich unsere Zielgruppe? Wen können wir da abholen? Und da war das strategisch sehr klar zu sehen mit diesen sehr schlecht gefotoshoppten Berichterstattungen gegen Merkel und gegen die Corona-Maßnahmen und sehr polemisch und wo man einfach gemerkt hat, okay, Bild geht noch einen Schritt weiter als sonst.
Dieses Stichwort schlecht gefotoshoppt,
mhm,
ja, als neue Entwicklung bei der Bild. Du als Art Director, beschreib mal so ein bisschen, was ist die Entwicklung? Was meinst du damit? Was ist da schlecht?
Also die Bild-Zeitung war jetzt noch nie ein Designblatt. Ja. Mhm. Und da war sehr vieles schon immer, ich sag mal, lustig schlecht gefotoshoppt,
ja,
und sowas. Und dafür,
ja,
ist die Bild ja auch bekannt und das kennen wir und das funktioniert auch teilweise sehr gut.
Mhm.
Die haben auch, das muss man ehrlich sagen, saugut getextete Headlines. Wenn man ein Werber ist, dann schaut man sich das an.
Da würde ich gleich noch ein bisschen gerne drauf eingehen, was es eigentlich ist, ja.
Genau. Aber es gab eine neue Entwicklung in den letzten Monaten.
Ja.
Und zwar würde ich das so beschreiben, wenn man auf den Channels von Attila Hildmann und so war,
ja,
dann hat man immer solche seltsamen Bilder gesehen. Merkel in Stein gemeißelt, keine Ahnung, ne? Also so richtig schlecht gemacht.
Ja.
Wenn man sich jetzt zum Beispiel so Verschwörungstheorie-Videos anschaut,
mhm,
dann merkt man auch immer, dass es ein bisschen seltsam gestaltet. Alles ein bisschen wirr, viel schwarz, viel rot. Ich würde jedem einfach raten, schaut euch mal diese Sachen auf Telegram an,
mhm,
und dann schaut euch mal die Bildartikel gegen die Corona-Maßnahmen an. Und da merkt man einfach, okay, da wird es visuell sehr nah.
Ja, ich finde diesen Skandal um Julian Reichelt so interessant, weil es auch noch um eine Zeitung geht, die vom Skandal lebt. Man unterscheidet ja zwischen Journalismus, normalem Journalismus, der einfach recherchiert, Informationen, mhm, zusammenträgt und sie versucht so zu vermitteln, dass man das gerne liest und danach schlauer ist. Und auf der anderen Seite Boulevardjournalismus. Mhm. Und ich finde, Boulevardjournalismus könnte auch einfach Skandaljournalismus heißen. Ja? Jede Sache, die ich bisher gesehen habe, wo Julian Reichelt mal spricht. Es gibt diese Bild-Doku auf Amazon, die haben wir uns auch angeschaut.
Mhm.
Wenn man ihm da zuhört, er nennt das eine Kunst, die Dinge so auf den Punkt zu bringen. Auch was du vorhin sagst, da klingt ja ein Respekt durch, dass diese Headlines brillant getextet sind. Ja,
ja, es ist, ich finde, die Bild-Zeitung,
mhm,
und die Werbebranche haben sehr viel miteinander gemeinsam.
Total, na klar. Musst irgendwie die Sachen komprimieren, auf den Punkt bringen, mhm, und dabei dann größtmögliches Interesse wecken. Aber mein Problem, oder worauf ich jetzt hier auch mit Blick auf Scandals heute hinaus will,
mhm,
es gibt in meinen Augen zwei unterschiedliche Arten von Skandal. Das eine ist ein skandalisierter Skandal. Das, mhm, ist das, was die Bild-Zeitung macht. Also mehr oder weniger normale Ereignisse hernehmen und sie möglichst krass aufbauschen durch die entsprechenden Bilder und vor allem durch so eine Headline, die mit Fragestellungen und in einem Wort aufgeflogen, Fragezeichen,
mhm,
erwischt, nackt. Das reicht ja schon, ne? Und dann denkt man sich, wer ist nackt? Ich will lesen, wer nackt ist. Das ist die eine Form von Skandal. Und ich nenne das aber skandalisiert, weil die Geschichte, die dahinter steckt, man kann sie anders darstellen und dann ist sie schon nicht mehr ein Skandal, sondern einfach irgendwie ja ein Fauxpas oder vielleicht noch nicht mal. Das erfüllt dann nur ein Kriterium von dem, was ich eigentlich Skandal nennen würde. Das hat nämlich noch ein paar mehr Kriterien. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich habe schon mal Seth Godin erwähnt und in den Shownotes irgendwo verlinkt. Den würde ich heute nochmal in seinen Podcast Akimbo verlinken. Der spricht oft über Kultur und auch über Kommunikation und, mhm, Psychologie und so weiter. Aber mir geht es um Kultur. Der definiert Worte gerne und sagt, was ist das eigentlich? Und zu Kultur sagt er immer wieder, Kultur ist, people like us do things like this. finde ich auf Englisch schöner, als wenn man es versucht, auf Deutsch zu übersetzen. Leute wie wir verhalten sich so. Das ist Kultur. Ich muss hier auch einschieben, ich wurde schon mal sehr missverstanden von einer Theaterkollegin, die hat gedacht, dieses People Like Us bezieht sich auf Identität, also schon Äußeres oder Geschlechtliches, ja. Männer tun dies und Menschen mit heller Hautfarbe tun dies. So ist es eben gerade nicht gemeint, das Gegenteil ist gemeint. Völlig unabhängig von deiner Identität, wenn du dich einer Kultur zugehörig fühlst, dann legst du ein gewisses Verhalten, das sich an bestimmten Werten orientiert, an den Tag. Das ist gemeint.
Ich merke schon, worauf du hinaus willst.
Genau. Mhm. Ein echter Skandal ist, wenn jemand, der eigentlich dazugehören müsste zu der Kultur, vielleicht sogar kulturbeeinflussend an ganz hoher Stelle ist, zum Beispiel indem man Chefredakteur einer allen Menschen bekannten Zeitung ist, krass gegen die Werte verstößt und sich eben nicht verhält, wie wir alle. Dieses Wertesystem, dem wir uns selber verschreiben und sagen, das halten wir hoch, das finden wir gut. Wenn jemand krass dagegen verstößt, dann geht das weit über das Kriterium, das ist jetzt emotionalisierend, hinaus. Denn dann ist das ein Verrat und auch wirklich eine Sache. Hier kommt der zweite Punkt, der mir wichtig ist bei einem Skandal. Die Person, die einen Skandal auslöst, denkt, sie käme damit durch und verhält sich so, als käme sie damit durch, ohne irgendwelche Konsequenzen zu erhalten. Das gehört auch für mich zu einem echten Skandal. Und dann braucht es einen Skandal, dann braucht es unsere Reaktion, unser Theater, damit wir das Gefühl bekommen, nee, damit kommt sie eben nicht durch, die Person. Nein, damit wird Reichelt gefeuert.
Für mich ist der Skandal dann noch skandalöser,
ja,
wenn eine dritte Ebene dazu kommt.
Und zwar?
Wenn man jetzt zum Beispiel merkt, wie im Falle Reichelt, ich weiß nicht, ob das Wort richtig beschrieben wird, ich würde sagen, ein Bauernopfer ist,
ja,
für das, was eigentlich dann der wirkliche Skandal noch zusätzlich dahinter ist. Jetzt hole ich ein bisschen aus, wir gehen mal einen Schritt weiter. Mhm. Diese Woche hatte die New York Times über den Reichelt geschrieben.
Ja.
Und über Matthias Döpfner.
Ja.
Er ist Vorstandsvorsitzender von Axel Springer.
Mhm.
Und dann könnte man sich jetzt die Frage stellen, okay, aber warum interessiert sich Amerika bzw. die New York Times für den Reichelt? Haben sie sich auch nicht so richtig?
Ja, nur... Du hast recht, sie haben es schon von vornherein gut sortiert und gesagt, er ist jetzt nicht an der obersten Stelle des Problems.
Sondern Matthias Döpfner und der Springer Verlag an sich.
Ja.
Weil was die wenigsten, glaube ich, außerhalb, sage ich jetzt mal, der Medienbranche wissen, Axel Springer wird zu einem internationalen Medienmogul langsam.
Ja.
Die kaufen sehr viel auf und sie haben in den USA Politico aufgekauft und sie nehmen einfach international wahnsinnig viel Einfluss. Das, ja, heißt, Axel Springer ist nicht nur sehr einflussreich in Deutschland, sondern langsam auch immer internationaler. Sie haben über 16.000 Mitarbeiter.
Mhm.
Und da muss man sich dann schon fragen, was für eine Unternehmenskultur steckt dahinter? Welche Werte werden da eigentlich verbreitet?
Und du hast recht, das ist nämlich das, was ich höre, worauf du hinaus wolltest. Ein echter Skandal ist dann nicht singulär um eine Person,
sondern um
offenbart. Es offenbart ein
System,
ja,
etwas, wo man merkt, okay, irgendwas stimmt doch hier nicht.
Wie auch zum Beispiel beim MeToo-Skandal, wenn alle Harvey Weinstein noch im Gedächtnis haben als den Namen, der ist nur repräsentativ für etwas, das wirklich ein System hat.
Und das Faszinierende war ja zum Beispiel das, was um Reichelt bekannt wurde, ist ja schon vor ein paar Monaten passiert.
Mhm.
Und dann gab es, ich glaube, irgendwie so 12, 13 Tage interne Investigation bei Axel Springer. Und dann hat man gesagt, ja gut, da ist irgendwie ein oder zwei Sachen sind da passiert. Aber deswegen kriegt er jetzt noch eine zusätzliche Chefredakteurin an seine Seite, muss sich die Spitze teilen und durfte dann weitermachen.
Mhm.
Jetzt kommt aber die New York Times und bringt diesen Artikel raus und einen Tag später wird direkt Reichelt gekündigt.
Ja.
Woher der Sinneswandel bei Springer und warum passiert das so schnell?
Und da haben wir auch schon direkt eine Antwort, ne? Der Springer Verlag, du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet, internationalisiert sich gerade und die schauen sehr auf den amerikanischen Markt. Und es kommt überhaupt nicht gut, wenn man vom amerikanischen Markt entlarvt wird und benannt wird, was schief läuft und man dann nichts ändert. Man muss dann sagen, ah ja, ja, da ziehen wir Konsequenzen daraus, der geht.
Es geht nicht nur so weit mit einer Sache irgendwie zu ändern, sondern der amerikanische Markt ist viel moderner und weiter mit Unternehmenskultur und Werten, die wirklich eingehalten werden müssen, als in Deutschland. Es gab einen Artikel dazu diese Woche in der Zeit, wo es um den Reporter von der New York Times ging. Der hat auch gesagt, wenn nur 5% von dem passiert wäre bei einem amerikanischen Manager, was Reichelt sich geleistet hat, der wäre längst gefeuert worden. Und das auch schon vor MeToo. Also das ist nicht seit MeToo erst.
Ja.
Und ich kann auch so ein bisschen aus, ich sage jetzt mal, meiner Branche berichten. Ich war 2017 in der Jury vom Eurobest. Das ist auch nur irgendwie so ein Award in der Werbung und so. Und da war MeToo gerade relativ groß. Und alle haben aus ihren Ländern erzählt und haben gemeint, oh, bei uns in Frankreich, da gab es so viele MeToo-Fälle in der Werbung, so viel in der Medienbranche, es ist ständig präsent in der Zeitung. Leute aus Schweden haben davon berichtet, aus Holland und so weiter. Und ich saß dann da und dann wurde ich auch gefragt, Iris, wie ist es bei euch in Deutschland? Wie stark ist MeToo? Und ich meinte, kaum. War mal ganz kurz, mal so ein bisschen...
Dieter Wedel ist ein Name bei uns.
Da, ja, genau. Aber da war ganz kurz mal was. Und ansonsten war das eigentlich, ruhig. Und jetzt fängt das so langsam an, dass immer mehrere Sachen hochkommen. Aber man hat auch da gemerkt, und jetzt komme ich wieder zurück zu dieser Springer-Geschichte.
Ja.
Die New York Times musste diesen Artikel veröffentlichen, weil die Deutschen
es nicht getan hätten.
Genau.
Und das ist nicht nur so dahingesagt, es nicht getan hätten, wie eine Bildschlagzeile, sondern... Wir haben uns in Deutschland quasi selbst zensiert. Wir haben uns gestoppt. Es gab ein Investigativteam, Ippen Investigativ. Die haben schon sehr viel recherchiert und waren bereit zu veröffentlichen, wie die Kultur beim Axel Springer Verlag ist und was Julian Reichelt eigentlich macht und gemacht hat. Und dann gab es ein Veto von Dirk Ippen, der hat seinem Investigativteam, der hat in Kauf genommen, dass er sie verärgert und ihre Arbeit, die sie da gemacht haben, kaputt macht. Aber er hat sich gedacht, komm, das ist es wert. Denn er wurde angerufen vom Axel Springer Verlag. Und die haben ihm gesagt, hey, mach das bitte nicht. Das ist nicht gut für uns. Und er hat sich gedacht, okay, halten wir den Mund.
Und durch die New York Times steht momentan im Raum, wie sie es eventuell doch veröffentlichen können.
Ja.
Und hier haben wir doch ein Problem. Wir sind in Deutschland und merken, wie, ich sag jetzt mal, ich habe das in irgendeinem Artikel gelesen, das fand ich ein ganz gutes Wort, provinziell wir in der Medien- und Journalismusbranche sind.
Ja.
Du und ich, wir sind ja nicht in der Journalismusbranche tätig. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir keine Insider sind. Wir wissen nicht perfekt darüber Bescheid. Aber dadurch, dass wir beide in der Medien- und Werbebranche sind, sehen wir wahnsinnig viele Parallelen.
Total.
Als ich vor 10 Jahren in die Werbebranche gekommen bin, habe ich erstmal einen absoluten Kulturschock gehabt. Und das ist auch die Antwort darauf, weil manche mich gefragt haben, hey, warum beschäftigt dich das Thema so? Weil es mich total an meine Welt erinnert, in der ich jetzt beruflich groß geworden bin. Du hast da ständig irgendwelche älteren Männer, teilweise auch ältere Frauen, gab es auch bei mir zumindest, die noch sehr in den 80ern und 90ern stehen geblieben sind. Die sagen, hey, wir müssen jetzt einfach irgendwelche Werte nach außen tragen, aber wir leben die nicht.
Ja.
Intern muss das Ganze ganz anders funktionieren. Alles geht um Profit. Es geht nicht wirklich darum, dass man echte Diversität oder Inklusion oder dieser ganze Gender Pay Gap Kram, dass das wirklich gelebt wird, sondern wir müssen nur versuchen, dass möglichst das Image nach außen so aufgebaut wird. Und das habe ich in den letzten 10 Jahren sehr oft erlebt, wenn es um Awards geht oder in irgendwelchen Unternehmenskulturen oder wenn sich halt diese Branchen untereinander bedingt haben.
Ja.
Und jetzt passiert aber was ganz, ganz Spannendes in der Branche. Dadurch, dass wir alle internationaler denken müssen, weil manche sich ja auch fragen, wie funktioniert das eigentlich bei uns so im Job? Und jetzt sieht man das auch an diesem Beispiel von Axel Springer. Und auch wir in der Agenturlandschaft, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, selten ist das nur auf Deutschland beschränkt. Wir müssen sehr international denken. Und wenn dann jetzt die Amerikaner kommen und sagen, hey, was läuft da eigentlich bei euch in Deutschland? Wie kann es sein, dass ein Typ ein Verhältnis mit seinen Mitarbeiterinnen haben kann?
Mit Druck und mit Betrug, das kommt ja auch noch so als ein... Ja, der hat ja dann auch eine Scheidungspapiere hat er ja gefälscht, um einer Mitarbeiterin...
Ja, da hatte ich noch diesen Tweet geschrieben, dass ich ein Bild Plus Abo mache, wenn sie die Entscheidungspapiere zeigen.
Genau.
Da habe ich sehr viele Fragen. Also die erste Frage, wie sehr hast du es nötig,
Ich war das nicht.
Mit Scheidungspapieren auf eine Party zu gehen, um eine halt rumzukriegen. Also was geht da in dir vor? Also,
glaubst du, sie hat danach gefragt und gesagt, bring mir deine Scheidungspapiere mit, damit ich sicher sein kann?
Ja. Wo hat er die Vorlage für Scheidungspapiere her? Also hat man das gegoogelt oder hat er irgendwie einen befreundeten Anwalt gehabt? Oder
nicht
von
nur befreundeter
Freund?
Anwalt. So jemand ist befreundet mit 33.000 Männern, die eine Scheidung hinter sich haben. Und wo er einfach fragen kann, hey Dirk, schick mir doch mal bitte deine Scheidungsunterlagen. Ich setze meinen Namen da rein.
Und was denkt dann Dirk? Denkt er sich dann, ah ja, okay, kann ich verstehen, habe ich neulich auch auf einer Party gemacht. Ich musste auch Scheidungspapiere mitbringen, also kann ich die dem Julian mal schicken?
Wer weiß, vielleicht sind gefälschte Scheidungspapiere, die Runde machen, wo man immer nur seinen Namen und die Namen der Scheidungsgegnerin, sagt man ja wahrscheinlich, nicht Partnerin, einträgt. Wahrscheinlich sind die im Umlauf in diesen Kreisen seit Jahrzehnten schon.
Jetzt habe ich noch eine Frage, ne?
Ja.
Als er die Scheidungspapiere mitgebracht hat, wie hat sie die angenommen? Hat sie dann wirklich die Brille aufgesetzt und ist die Papiere Schritt für Schritt durchgegangen, hat gemeint, ah ja, okay. Okay, Julian, jetzt können wir ins Bett.
Genau, und Julian antwortet, Moment, das war noch nicht alles und packt noch ein paar mehr Unterlagen aus. Hier ist
der zeigt den Poststempel.
Genau, Poststempel und aber auch noch mehr Unterlagen. Hier ist mein Führerschein, dass du weißt, ich kann das, ich kann
Personalausweis, dass ich es auch wirklich bin. Dann wurde die Wohnung, der Mietvertrag wird gezeigt, dass die Wohnung auch wirklich ihm gehört.
Mietschuldenfreiheitsschein.
Schufa, damit er auch nicht verschuldet ist.
Kompletten Ordner hat er mitgebracht mit Unterlagen. Ich glaube, so kann man sich das vorstellen.
Vielleicht, ja, ja.
Wir driften aber ein bisschen ab von einer Sache, auf die ich jetzt nochmal kommen wollte. Denn du hast wieder Amerika ins Spiel gebracht. Und in mir zumindest, und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so hört, ob euch auch so ein Widerspruch kommt. Wie passt das zusammen, Iris, wenn man sagt, Amerika ist so viel weiter als wir, kulturell, mit den Werten im Unternehmen und so, nach denen man sich richten muss. Und dass die sagen, was bei Reichelt passiert ist, wenn nur 5% davon bei uns schon vor MeToo in irgendeinem Unternehmen vorgekommen wären, da wären Köpfe gerollt.
Mhm.
Wie passt das zusammen damit, dass sie den größten Lügner und die größte Skandalnudel der Welt sogar als Präsident hatten? Das passt doch gar nicht zusammen.
Das finde ich auch sehr schwierig. Das verstehe ich auch noch nicht so richtig an Amerika. Auch wie zum Beispiel Fox News. Da haben wir ja Beispiele davon, was bei Fox News alles so passiert ist.
Das ist nämlich, und Fox News ist ein gutes Pendant zu Axel Springer.
Genau.
Das ist auch alles Skandaljournalismus, reißerisch, emotionalisierend. Und die interne Kultur scheint extrem ähnlich zu sein. Und dann stimmt das nicht so, dass da Konsequenzen längst passiert wären. Das ist doch nicht wahr. Dann wäre doch längst jemand wie zum Beispiel Tucker Carlson weg vom Fenster. Also wer sich den mal anschauen möchte auf Fox News, der könnte perfekt auch bei der Bild oder bei Axel Springer arbeiten. Alles Verschwörungstheorien, Falschinformationen.
Ich gebe dir da recht, aber ich glaube, was der Riesenunterschied zu Amerika und Deutschland ist, in Amerika wird das auch medial ausgeschlachtet. Also man streitet darüber, man redet darüber. Wie kann der Typ, wie kann Fox News, wie kann sowas dann passieren? Ja, also ich lese ständig Artikel in der New York Times oder Washington Post, wo es so krass um das geht, was Trump gemacht hat, was da wiederum passiert ist, was bei Fox News passiert ist.
Mhm.
Und ich kann mich daran erinnern, als zum Beispiel die ersten Vorwürfe gegenüber Reichelt rauskamen vor ein paar Monaten.
Mhm.
Oder auch als dieser Skandal mit Drosten war.
Mhm.
Dann hat das Branchenmagazin Horizont, das ist so Werbebranche, die haben erstmal Reichelt gefeiert.
Ja.
Und nicht gefeiert im Sinne von, der macht das alles gut, sondern erstmal ein Porträt gezeigt, was das für ein toller Typ ist. Und
Aber gibt es das nicht auch entsprechend in den USA?
Ja, klar. Aber es geht jetzt darum, dass dann auch, der Spiegel war ja kritisch.
Ja.
Spiegel hat dann auch gesagt, alles nicht so cool. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass bei den Vorwürfen, die gegenüber Reichelt waren, korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, aber der Spiegel musste doch einen Artikel wieder zurücknehmen.
Mhm.
Und ich glaube, andere Zeitungen durften auch nicht mehr über den Reichelt-Fall richtig schreiben.
Mhm.
Wenn da jetzt Leute zuhören und sagen, Iris, nee, so ist es nicht, korrigiert mich bitte. Wir werden das in der nächsten Folge nochmal dann berichtigen. Aber so dunkel erinnere ich mich daran, dass es ein bisschen so war. Und so ein richtiger Skandal wurde es dann nicht, weil es haben nicht alle drüber gesprochen, sondern es war nur branchenintern bekannt.
Ja.
Aber wirklich draußen in der Masse war es nicht. Und das kam jetzt erst durch den New York Times Artikel.
Richtig, das ist der springende Punkt gerade, dass wir hier erst den nötigen Skandal lostreten, weil wir international Feedback bekommen. Genau. Aber national alleine konnten wir das hier nicht lösen.
Und das, finde ich, ist in den USA komplett anders. Dass dann solche Sachen schneller, viel größer werden und schneller auch in der Presse diskutiert werden. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass die Leute ja auch schneller verklagt werden können. Mhm. Ich kenne es zumindest aus der Branche so, dass da auch immer viel verschachert wird und dass man viel wieder relativiert.
Aber jetzt ist meine Frage. Wollen wir das so haben wie in den USA? Dort sind die, da sind die Gräben ja so tief. Und auch die Frage, die immer noch bestehen bleibt, wie kann es sein, dass wenn sie angeblich ihre Werte besser verteidigt bekommen, auch schon ohne, dass andere Länder ihnen da reingrätschen, wie konnten sie dann trotzdem Trump haben? Oder wie kann jetzt trotzdem Marjorie Taylor Greene, eine Hardcore-QAnon-Anhängerin, im Repräsentantenhaus sitzen? Wie funktioniert das? Und wollen wir das auch? Ich glaube nämlich nicht. Da ist was, was in beiden Fällen und aus ähnlichen Gründen echt verkrustet und schlecht ist für die Gesellschaft.
Ich finde es sehr gut, was du sagst. Also ich sehe das genauso. Ich glaube, man kann sagen, zumindest mit den Firmen, mit denen wir mal gearbeitet haben, sei es jetzt Netflix oder Google oder Apple oder sowas. Mit Apple haben wir nicht gearbeitet, aber ich kenne viele, die bei Apple arbeiten. Da ist das schon eine andere Unternehmenskultur. Das ist wahnsinnig modern. Da werden tatsächlich Werte auch intern gelebt. Ich glaube, in Deutschland ist es mit den Unternehmen teilweise noch sehr rückschrittlich. Also die sind da noch nicht so weit, vor allem wenn sie eher innerhalb Deutschlands agieren. Außer sie bekommen internationalen Druck. Dann muss viel in der Unternehmenskultur geändert werden. Da würde ich mir wünschen, dass wir einfach progressiver sind, dass Deutschland ein Vorbild sein könnte. Weil ich finde schon, was das Tolle an Deutschland ist, wir sind schon ein Land, was sehr reflektiert ist und eine tolle Diskussionskultur hat und wir sind kritisch. Das ist eigentlich was total Gutes und eigentlich könnten wir in vielen Dingen Vorreiter sein, aber wir sind es nicht. Und das finde ich so schade.
Das ist total schade. Ich finde mich auch, also was ich gerade noch für einen Gedanken hatte, das eine, was ich schon gesagt habe, so unähnlich sind wir jetzt zum Beispiel den USA doch nicht oder die uns im Kernproblem und in den Wurzeln, woher es kommt, das ist das eine. Das andere ist, auch dieser progressive Ansatz in vielen Unternehmen, sich Werte zu geben, Compliance-Verfahren zu machen und dass man sich eine Policy im Unternehmen gibt, an die sich gehalten werden muss, das kann auch solche Blüten treiben, wie zum Beispiel bei Amazon, dass sie jetzt dieses Regelwerk haben, diese Richtlinien, wie Rollen besetzt werden sollen. Davon hast du gehört? Ich habe das jetzt an verschiedenen Stellen reflektiert gehört von sehr verschiedenen Menschen. Ich habe noch nie etwas Positives darüber gehört. Ich kann der Sache auch nichts Positives abgewinnen, auch aus der Perspektive jetzt mit dem Schauspiel. Also die Idee dahinter ist, dass egal, was die Rolle für Eigenheiten haben soll, der Schauspieler oder die Schauspielerin dahinter, die diese Rolle spielt, muss idealerweise dieselben Eigenschaften haben. Dieselbe ethnische Zugehörigkeit, dieselbe Identität, dieselbe sexuelle Orientierung. Ich habe noch nie jemanden sagen hören, das hat doch was Positives. Das ist dann eher eine Übertreibung von sich selbst auferlegten Werten und dafür stehen wir, das wollen wir und so. Und das, nein, das wollen wir nicht. Das ist ja quasi das Gegenteil von Kunst. Kunst im Sinne des etwas Spielen, was man eben nicht ist. Darin liegt ja eine Kunst.
Ja.
Komm, ich glaube, wir öffnen mal das Thema, über das wir sprechen insgesamt oder die Themen auch so ein bisschen in die Community und stellen mal hier eine Frage auch an euch. Vielleicht habt ihr dazu ja Antworten und Feedback. Also einmal das von jetzt gerade. Vielleicht fällt euch ja irgendein Pro-Argument ein zu diesem Thema der Amazon-Richtlinien. Aber auch die Frage in diesem vorliegenden Fall, dass jetzt ein Skandal im Axel Springer Verlag erst durch internationale Berichterstattung in Deutschland zum Skandal mit Konsequenzen wurde. Sind wir da so unterschiedlich? Nur weil diese quasi sehr eine Formalie, dass internationaler Journalismus dazu geführt hat, statt dass wir es selbst geregelt haben in Deutschland. Ist das wirklich wahr oder wie kriegt man diese zwei Aussagen jetzt unter einen Hut? Nämlich die eine Aussage, in den USA geben sich viele große Unternehmen die besseren Werte und halten sich konsequenter daran und sind eigentlich ein Vorbild. Und auf der anderen Seite, nee, wenn wir da hinschauen, das ist jetzt nicht kulturell das große Vorbild für uns. Ich finde ganz richtig und toll, was du sagst, dass daraus für uns ja folgt, da wäre Potenzial, da ist eine Lücke, da könnten wir in Deutschland kulturell rein und voran. Hm. Und weil wir eben noch nicht so tiefe Gräben haben wie da.
Total. Und ich habe heute ein Video vom Döpfner gesehen. Mhm. Und es wurde auf YouTube geteilt unter dem Axel Springer Account. Mhm. Vor 2 Tagen oder so. Da hat er dann über den Fall Reichelt gesprochen und gesagt, warum sie ihm kündigen mussten. Mhm. Und das wichtig ist zu verstehen, dass unter diesen über 16.000 Mitarbeitern, die Axel Springer hat, viele tolle Mitarbeiter sind und dass die Axel Springer Kultur eine andere Kultur als die bei Bild ist. Mhm. Und dass das nicht aus dem Hause Axel Springer kommt, weil Diversität, Inklusion und dass das halt alles gelebt wird und wichtig ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte dem keinen Glauben schenken.
Ja.
Hab dann auch so ein bisschen gesehen, es gab einen, der hat auf Twitter aus diesem Buch zitiert. Da gab es so eine Biografie in den 90ern. Der Fall Axel Springer. Und da wollte ich euch was davon vorlesen. Manchmal bat er zum Vögeln wie zum Diktat. Manchmal ließ er Mädchen nur für eine Nacht nach Sylt einfliegen und verabschiedete sich am Morgen nicht. Manchmal schickte er Frauen ein kleines Collier und ein paar Zeilen, dass es aufregend gewesen war und er sie nie vergessen werde. Diese Briefe, schön war's, aber nun ist es vorbei, waren vorgedruckt, es musste nur der entsprechende Name eingesetzt und dann von Springer unterschrieben werden. Dein Axel. Ein Hamburger Juwelier, der dieses oder jenes verschicken sollte, höchst diskret, hatte fertige Päckchen auf Vorrat in seinem Tresor. Die Wohnungen, in denen sich der Verleger mit seinen jeweiligen Geliebten traf, waren in verschiedenen Städten verteilt. Allein in Hamburg waren es 3, natürlich auf andere Namen angemeldet.
Steckt also schon ganz schön in der DNA.
Steckt total in der DNA. Und ich muss ganz ehrlich sagen, solche Geschichten kenne ich auch aus der Werbebranche.
Mhm. Und ich aus dem Schauspiel.
Also da ist was Strukturelles, da ist was tief Verankertes. Aber es ist so spannend, wir beschäftigen uns jetzt alle damit. Guck mal, alleine, dass es in unserem Podcast Couple Off besprochen wird. Und ganz viele andere werden auch dazu was sagen und werden sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
Ja.
Wir erleben gerade einen kulturellen Wandel.
Ja.
Und deswegen ist es so spannend.
Das ist super spannend. Weißt du, was, glaube ich, der Hauptpunkt in diesem Wandel gerade ist? Hm. Diese alte Welt, die ist von Narzissten, da muss man auch bewusst sagen, Narzissten, nicht Narzisstinnen, sondern von Narzissten geprägt.
Jo.
Und das geht aus einem Hauptgrund meiner Meinung nach weg. Nicht mal in erster Linie, weil so heftig gegen sowas protestiert wird und Bewegungen und Aktionen dagegen stattfinden. Das ist auch wichtig und hat auch einen Impact, glaube ich. Aber ich meine, der Hauptgrund wäre die Demokratisierung, der breitere Zugang. Also ich sehe oft Internet und Social Media und alles, was es gerade für Plattformen gibt, versinnbildlicht wie jeder und jede einzelne von uns hat ein Mikro in der Hand.
Mhm.
Und es entscheidet jetzt nicht mehr, wer hat das meiste Geld in erster Linie. Das hat immer noch sehr viel Einfluss, wer hat das meiste Geld. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen weg.
Ja.
Aber es fängt eine Zeit an, in der auch entscheidet, wer sagt die klügsten Dinge auf die attraktivste Weise.
Ja, stimmt.
Also nicht missverstehen, das heißt nicht, dass alle, die berühmt werden und Reichweite bekommen, deshalb auch im Umkehrschluss klug sind. Mir geht es darum, der Wandel, von dem du sprichst, der Teil, der optimistisch machen kann, der liegt daran, dass kluge Aussagen auch eine Wucht bekommen, egal wie viel Geld und wie viel Netzwerk und so weiter schon dahinter steckt,
ja.
Sondern einfach, weil die Qualität der Aussagen für sich, die Qualität der Kommunikation an sich Momentum gewinnen kann, heute.
Ja.
Und das ist was ganz Tolles. Wenn wir beide einen Podcast machen, wir treten ja auch ganz aktiv an. Also wir erleben jetzt hier nicht nur einen Wandel in der Kultur und in allem, sondern wir gestalten ihn auch mit. Das ist ein Ziel, für das wir antreten. Dass wir hier, wir haben eine Vision dahinter.
Ja.
Wir haben einen Grund, warum wir unterhaltsam über Medien und Kommunikation und so weiter sprechen wollen. Wir wollen ja mitgestalten, dass das Ganze empathischer und interessanter wird. Und nicht nur so geld- und prestigeorientiert.
Genau.
Und dabei sind wir ganz schöne Narzissten trotzdem.
Wollen wir zu unserem nächsten Fall?
Wir haben noch einen Skandal, über den wir reden wollen.
Das ist, ich finde, das ist mein Lieblingsskandal im Sinne von, dass wir noch gar nicht darüber reden, was es eigentlich für ein Skandal ist. Und dabei ist das ein riesiger Skandal.
Es ist ein Verstoß gegen unsere selbst auferlegten Werte. Menschen wie wir verhalten sich so.
Werbung.
Was macht ihr denn da? Sagt mal ehrlich, was macht ihr da eigentlich, während ihr Couple aufhört?
Habt ihr eine Fußmaske drauf?
Sagt direkt aufs Produkt. Finde ich gut. Ihr könntet die Zeit beim Podcast hören ja für Wellness, für Skincare nutzen.
Ich habe zum Beispiel gerade die intensiv pflegende Fußmaske von Schebens drauf.
Und zwar auf den Füßen, wo sie hingehört. Und tut gut, oder?
Ich habe danach ganz zarte Füßchen. Ich liebe das, meine Füße zu pflegen. Es gibt auch zwei neue Produkte von Schebens, und zwar die pflegende Fußbutter. Und dann gibt es so regenerierende Fußpatches.
Das ist doch wirklich der optimale Zeitpunkt, das beim Podcast aufnehmen oder für euch beim Podcast hören einzusetzen. Außer ihr hört Couple Off, wenn ihr am Steuer sitzt. Dann würde ich nichts mit den Füßen machen. Aber wir haben euch ja bisher vor allem von den Gesichtspflegeprodukten von Schebens erzählt. Diesmal geht es ums andere Ende des Körpers. Da gibt es zum Beispiel gerade für den Sommer gut die Anti-Hornhaut-Fußmaske. Die löst Hornhaut ganz sanft, aber super effektiv mit Milchsäure ab.
Dann gibt es noch die Peeling-Fußmaske und die ist super einfach anwendbar. Eigentlich alle Masken.
Ja, auch diese regenerierenden Fußpatches, die du gerade erwähnt hast, die sind zum Beispiel für bestimmte Stellen einfach zum Aufkleben, zum Beispiel an der Ferse. Und das peelt da dann auch die Haut ganz sanft und hinterlässt so ein geschmeidiges Gefühl.
So, wenn ihr jetzt Lust auf weiche und geschmeidige Füße habt,
dann macht euch auf euren harten und ungeschmeidigen Füßen auf den Weg in die Drogerie. Denn da findet ihr all diese Schebensprodukte und natürlich auch online.
Den Link und alle weiteren Infos findet ihr in unseren Shownotes.
Das war Werbung.
Der nächste Skandal, über den wir sprechen, ist der Cum-Ex-Skandal. Ich habe die Theorie, dass wir nicht so richtig immer in den Schlagzeilen davon diskutieren, weil Cum-Ex schon so ein abstrakter Begriff ist.
Ja.
Weil wir schon irgendwie sagen, hä, Finanzen, Cum-Ex, ey, ich habe gar keinen Plan, interessiert mich irgendwie nicht.
Ja.
Zumindest war ich so am Anfang, dass ich mir gedacht habe, ja, Cum-Ex, ja, keine Ahnung, ciao.
Das gilt bei jedem dieser vergleichbaren Skandale, wenn Panama Papers, das letzte, wie heißen die letzten Papers? Finanzskandale, Steuerhinterziehung.
Den Zugang zu Cum-Ex habe ich bekommen durch die Wirecard-Doku.
Ja.
Weil Wirecard, da erzähle ich nur ganz kurz dazu, da gibt es eine ganz tolle Doku, die gab es auf Sky. Und ich habe vorher auch von Wirecard nichts verstanden.
Mhm.
Dann habe ich die Dokumentation gesehen und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so wütend war.
Mhm.
Da ist so ein Milliardenunternehmen, das bescheißt ohne Ende.
Mhm.
Die Politik, das Finanzministerium schaut zu. Ich werde es nicht sagen, unterstützt. Es wird ja alles irgendwie...
Es gibt eine Stelle, wo man sogar so weit gehen könnte.
Könnte man, aber das ist ja gerade alles noch in Recherche, was da genau passiert. Und dann habe ich wirklich an Szenen gedacht, wie zum Beispiel bei meiner Mutter im Kiosk, dass sie eine elektronische Kasse bekommen hat, weil das direkt an das Finanzamt übermittelt werden soll, was sie über ihre Kasse abrechnet.
Ja.
Welcher Stress da gemacht wird, ich sag mal, bei den kleineren Unternehmern und bei den kleineren Leuten, damit ja nichts falsch abgerechnet wird. Auch bei uns, ne? Wir haben eine Finanzprüfung, tausend Sachen passieren, man hat super viel Stress. Und dann passiert sowas wie Wirecard und ich verstehe die Welt nicht mehr.
Ja.
Und dadurch bin ich dann zu Cum-Ex gekommen, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt will ich wissen, was ist das?
Mhm.
Was ist da passiert?
So, und was da passiert ist, das lässt sich alles gerade nachlesen, ist übrigens ein hervorragendes Beispiel, Iris, für einen Journalismus, der zumindest in der Leitung aus Deutschland kommt.
Wow,
und zwar
stimmt.
Von Korrektiv. Und zwar haben die gerade ganz frisch eine Webseite veröffentlicht, in der sie das super übersichtlich und wirklich für alle verständlich aufbereiten, worum es sich eigentlich bei Cum-Ex handelt. Die haben sich international mit anderen Redaktionen und so weiter vernetzt und gemeinsam recherchiert und ihre Ergebnisse zusammengetragen.
Und das ist voll krass eigentlich, ne? Weil die haben zusammen mit BBC und, weiß ich nicht, Le Monde, also so die Großen zusammengearbeitet. Und Korrektiv, das ist ja ein investigatives Team und die leben von Spenden. Und da sieht man mal, wie krass Journalismus eigentlich sein kann und wie gut das sein kann und was wir hier für gute Leute haben.
Mhm.
Die Seite ist cum-ex, zusammengeschrieben, -files.com.
Ja.
Und in den Shownotes findet ihr das auch nochmal. Aber wir können vielleicht kurz mal sagen, warum ist dieser Fall? Du hast einen TikTok gesehen, was total passend dazu ist. Was es erklärt, was es...
Ah ja, 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 den Vergleich, was, genau. Was ein Cum-Ex-Geschäft eigentlich ist.
Ja.
Du gehst in den Supermarkt und holst dir einen Pfandbon und den Pfandbon kopierst du jetzt, so oft du willst. Und gehst dann an die Kasse und gibst am Schluss deine 3000 Pfandbons ab und kriegst dafür eben 1000 Euro.
Ich sehe jeden zweiten schon zu Hause. Okay, genial. Warum bin ich da drauf noch nicht gekommen?
So im Prinzip kann man sich das vorstellen, natürlich in völlig anderen Dimensionen. Aber darum geht's, also dass man Steuern, die man vom Staat erstattet bekommt, die bekommt man mehrfach erstattet.
Und es ist jetzt rausgekommen, es ist, glaube ich, 150 Milliarden weltweit. Und allein in Deutschland sind es 36 Milliarden.
Und damit sind wir auf Platz 1. Also von dem Gesamtschaden, der durch Cum-Ex-Geschäfte entstanden ist, sind wir Vorreiter. Eine Sache, auf die wir stolz sein können. Deutschland muss mal wieder auf Platz 1 sein bei irgendwas.
Und so. Das Krasse ist ja, dass ja auch irgendwie die Politik in irgendeiner Form da mitverwickelt ist. Da können wir auch nicht sagen, inwieweit genau und was, aber es ist Olaf Scholz, es ist Kubicki, es ist Friedrich Merz, die
Verantwortung nicht übernommen haben. Ich glaube, das ist das Stichwort auch da insgesamt, dass es natürlich Instanzen geben müsste, wenn wir bei dem Supermarktvergleich bleiben mit dem Pfandbon, dass jemand, der beim Pfandautomaten steht oder an der Kasse arbeitet, an so einer Stelle sagen müsste, Moment mal, woher kommen jetzt 3000 Pfandzettel, die alle identisch den identischen Preis haben? Und genau das ist eben nicht passiert. Das ist schon mal das eine Problem, das ein Skandal darstellt im Sinne von people like us do things like this. Nee, die eben nicht. Die tun nicht das, was sie müssten. Und das andere ist, das Gegenteil, Leute tun etwas, was sie nicht tun müssten, um sich zu bereichern. Und da will ich was zitieren aus der Story. Und es geht eben um einen Sanjay Shah, der ist Investmentbanker. Und um den geht es in dieser Aufarbeitung von Korrektiv unter anderem. Und der bietet so ein bisschen den Einstieg in die Story. Der wird zitiert auf der Seite mit dem Satz, wenn da auf einem großen Schild "Bitte greifen Sie zu" steht, dann greife ich zu oder jemand anderes tut es. Es ist möglich, Cum-Ex-Geschäfte zu machen, also sollte man sie machen. Denn erst wenn ein Gesetz es verbietet, erst wenn ich es nicht machen kann, mache ich es auch nicht.
Und hier kommen wir dann halt auch zum eigentlichen Skandal, weil das Geld fehlt dann in der Pflege,
ja,
in der Bildung und überall anders. Und du hast halt ein paar Leute, die sich daran bereichert haben. Das sind ja nicht nur, ich sag jetzt mal, Gauner, mhm, ja, die sagen, wir bereichern uns an diesen Steuergeldern. Nein, Politik ist mit drin,
mhm,
Banken sind mit drin. Dann da gibt es nämlich genau dieses Ding mit Olaf Scholz, dass er mit dieser Warburg Bank, ja, diese Meetings hatte und dann kann er sich plötzlich nicht mehr erinnern.
Ja.
Und der ist dann aber Kanzler.
Ja.
Und dann kommen wir wieder zurück zu dem Thema, was wir vorhin hatten, dass Deutschland so ein bisschen provinziell ist.
Ja.
In sowas. Und dann ist man da halt in so einer alten Welt. Und dann ist das halt, es ist einfach, ich finde das irre, dass das dann möglich ist. Und dass das Thema zum Beispiel nicht ein Riesenthema während der Wahl war. Also in diesen Triellen war das ganz liebevoll mal gestreift und es war's.
Natürlich auch, weil man nach wie vor nie sagen konnte, Herr Scholz, Sie haben Folgendes getan, denn dann stünde er vor Gericht statt im Triell.
Mhm.
Und dann passiert auch ein Reflex, ich weiß nicht, der ist, glaube ich, nicht typisch deutsch, sondern der ist dann wahrscheinlich menschlich in hierarchischen Systemen, wo wir Leute wählen, die uns vertreten und Verantwortung für uns alle übernehmen sollen auf einer politischen Ebene. Wir wollen, dass sie auch mit allen Wassern gewaschen sind und was leicht Schurkenhaftes auch eben an sich haben können, damit wir uns international, da ist, glaube ich, so ein Schutzbedürfnis, ja, dass wir in der internationalen Politik nicht so leicht übers Ohr gehauen werden können, weil da jemand ganz ehrlich, ganz aufrichtig Politik macht, andere Länder aber nicht und dann sind wir nachher die Dummen. Dann ist es ein Impuls zu sagen, nee, es ist ganz schön, wenn da jemand ist, der auch selber Dreck am Stecken hat und sich auskennt und so. Ganz ehrlich, das ist ja eine der Hauptmotivationen bei vielen Leuten in den USA gewesen, Trump zu wählen, weil sie gesagt haben, das ist ein Geschäftsmann, der führt dieses Land, mhm, dann nicht wie die anderen, langweilig wie ein Land und scheinheilig, sondern wie eine Firma. Und profitorientiert und America first.
Ey, genau, das ist auch das, was ich immer sage.
Ja, du sagst auch immer America first, genau. Du sagst halt, du willst für Deutschland jemanden, der sagt Germany first.
Nein.
Iris hat Wünsche an Herrn Scholz. Schreib einen Brief.
Nein, aber ich glaube, wir wollen jemanden ganz oben an der Spitze sehen, der auch Dreck am Stecken hat.
Und da sind Sachen wie Wirecard und Cum-Ex besser geeignet als zum Beispiel Plagiat oder Doktortitelfälschen.
Genau.
Weil das reicht nicht, das ist nicht kriminell genug. Das sind
ja, bei Plagiat denkt man sich, wie dumm hast du dich angestellt? Ja. Bei Doktortitelfälschen denkt man sich jetzt, ernsthaft?
Ja.
Also hätte man das nicht besser hinkriegen können?
Und es appelliert auch noch an eine Unzufriedenheit unter Akademikern, die sagen, hey, das muss man sich verdienen.
Ja.
Wer sich das nicht verdient.
Hey, Cum-Ex abzuliefern. Mhm. Und trotzdem noch Kanzler zu werden, alter Schwede, da denkt man sich schon, keine schlechte Leistung. Oder in Wirecard auch noch verwickelt zu sein.
Genau, und er macht es dann, man traut ihm dieses Verhalten, dieses, ich kann mich nicht erinnern, da lässt mich mein Gedächtnis im Stich. Mhm. Das traut man ihm dann eben auch zum Beispiel in einem Gespräch mit Putin oder so zu.
Ich habe ja auch so eine große Faszination für Putin. Mhm. Wir müssen unbedingt mal eine Putin-Folge machen. Also einfach Putin-Shit-Moves.
Nur Putin? Ich hätte gedacht, halt, sonst Couple of Dictators, dann können wir alle möglichen.
Sowas. Ja. Zum Beispiel bei Angela Merkel war es ja so, sie hat ja Angst vor Hunden. Mhm. Und dann hatte er bei einem Meeting, was sehr wichtig war, einen riesigen Hund dabei.
Ja.
Und hat sie damit beängstigt.
Auch noch genau die Rasse, die sie fürchtet am meisten.
Genau,
ne?
Ich glaube Labradore oder ja. So.
Mann, wie kann man Angst vor denen haben?
Und das macht er mit jedem.
Ja.
Und er studiert ganz genau und schaut, wie kriegt er den anderen.
Genau, okay. Dann nehmen wir uns das mal für eine eigene Folge vor, dass wir diese Sachen uns anschauen. Ich will aber noch was jetzt hier abschließend rausfinden oder auf etwas mit dir kommen. Mhm. Scholz wird unser nächster Kanzler und er ist in unseren Skandal, den wir uns hier als zweites rausgenommen haben, wo wir jetzt nicht nochmal mehr in die Tiefe gehen können. Das kann man auf diesem cum-ex-files.com auf der Webseite von Korrektiv tun. Aber ich möchte ja was daraus jetzt nochmal ziehen. Du hast da vorhin von deiner Mutter erzählt mit dem Kiosk und dieses Ungerechte bei den Kleinen und beim Mittelstand, da wird jeder noch so kleine Betrug radikal ausgeschlossen. Mhm. Aber ein fetter Skandal, Milliardäre, wenn die eine Scheinfirma aufbauen, wenn die sich mehrfach Steuern zurückzahlen lassen und so. Das ist ein Skandal in seinem Wesen und wir machen zu wenig Skandal im Sinne Theater darum. Zu wenig Radau. Mhm. Da finde ich, müssen wir jetzt hier, ich möchte ein Fazit aus der Folge ziehen. Mhm. Du sprichst manchmal davon. Woran liegt das, dass gerade die Menschen aus ärmeren Verhältnissen, einfacheren Verhältnissen, oft eben nicht bereit sind, wirklich, ich nenne das jetzt, revolutionäre Empfindungen in sich zu haben und zu sagen, zum Beispiel Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, solche Dinge, wir brauchen eine bessere Umverteilung. Mhm. Wieso nicht?
Ich glaube, es liegt daran, dass du nicht so viel über Finanzen lernst. Mhm. Du hast keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert und vor allen Dingen, du hast kein echtes Verhältnis zu Geld. Mhm. Wenn du sehr, sehr wenig Geld hast, als ich zum Beispiel im Praktikum gearbeitet habe, dann konnte ich sehr gut mit 400 Euro im Monat umgehen. Mhm. Und ich wusste bei jedem Brötchen, wie teuer ist das. Heute muss ich mir nicht um jedes Brötchen Gedanken machen, wenn ich dafür Geld ausgebe, aber ich kann ganz anders über Finanzen nachdenken.
Ja.
Wenn du sehr wenig Geld verdienst, und die Leute sagen dann, okay, es müsste eine Reichensteuer kommen oder eine Erbschaftssteuer. Dann denkst du als ärmerer Mensch öfters, hey, du darfst doch den Leuten nicht das Geld wegnehmen. Weil du ja gar keine Ahnung hast, um wie viel Geld es da eigentlich geht.
Ja.
Du hast doch gar kein Gefühl dafür, wie viel Elon Musk verdient und was der Unterschied zwischen zum Beispiel dem Aldi-Milliardär und Elon Musk ist, weil da gibt es auch nochmal einen Riesenunterschied.
Ja.
Man sieht nur die Reichen.
Ja.
Und irgendwann mal, wenn du doch mit mehr Geld in Berührung kommst, verstehst du erst das ganze System dahinter. Ach krass, so viel Geld ist das. Und so viel einfacher wird es plötzlich. Ich glaube, das ist es einfach, dass man damit nicht in Berührung kommt.
Dass man kein Gefühl für die Dimensionen eigentlich dann hat von Vermögen und Geld, das für sich selber arbeitet. Aber die Ungerechtigkeit, wie man sein Geld auf eigentlich wirklich illegale Weise vermehrt. Und dabei andere ausbeutet. Mhm. Also beim Cum-Ex-Skandal wirklich uns alle ausbeutet, indem man in die Steuerkasse greift mit einem einfachen Pfandbon-Kopier-Trick. Mir geht's darum, das ist ein Skandal. Und es fehlt die Bereitschaft in der breiten Masse, da aufzuschreien und was dagegen zu sagen. Der eine Grund ist, den hast du jetzt gesagt, weil vielleicht ein Gefühl für die Dimensionen, wie viel Geld das eigentlich ist, worum es da geht, fehlt. Das andere ist aber auch, dass sie die in Schutz nehmen, weil sie auf deren Narrativ reinfallen von reichen Leuten, dass sie sagen, wenn ihr mich kickt, dann fallen so viele Arbeitsplätze weg. Wenn ihr mir ans Leder geht, dann geht's damit indirekt euch ans Leder.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, diese Unterscheidung, die wir hier früh in der Folge heute gemacht haben, zwischen Skandalen, die einfach nur aufgebauscht sind, weil die dann unterhaltsam sind und weil man jeden Pups zu einer fetten Bildschlagzeile machen kann, das ist was, wo ich mich gar nicht drauf konzentrieren würde im Fazit. Das ist halt Unterhaltung. Die Skandale, die per se welche sind, weil sie uns allen etwas wegnehmen, uns alle bedrohen. Bei den Skandalen ist es vielleicht besser, dass wir uns eben nicht empören und nicht diesen Theaterton, dieses Skandalisieren und unmöglich sagen. Scholz behauptet, er könne sich nicht erinnern. Das ist schon eine ganz beschissen getextete Bildschlagzeile. Nicht das, weil jede Empörung, jeder Antitonfall stößt doch auch immer auf Gegenwehr und sorgt dafür, es ist halt Reaktanz, trotz, dass man dann das hört und sagt, nein, ich mache da nicht mit bei diesem Theater.
Genau.
Bei manchen Leuten. Dann bilden sich Lager. Mhm. Mein Fazit, das ich anbieten möchte bei einem echten Skandal, ist, dass wir auf eine einfache Weise, die jeder versteht, wie das Korrektiv jetzt bei Cum-Ex zum Beispiel getan hat, aufklären darüber, was liegt vor, warum sind wir alle davon betroffen. Und dann geht's mir um Konsequenzen. Dass daraus Konsequenzen gezogen werden, die können ja auch leise und ohne Theater gezogen werden, aber dass dann was passiert.
Ich glaube, wir brauchen das Theater schon. Diejenigen, die am Hebel sitzen, müssen nicht ein großes Theater machen. Mhm. Werber zum Beispiel, die sagen können, hey, wir können entscheiden, in welchem Umfeld wir werben.
Ja.
Wo machen wir das Ganze?
Das ist der Punkt, genau. Das ist zum Beispiel eine Konsequenz, wo man ansetzen könnte.
Ja.
Wenn man einen leisen Druck ohne fette Empörung, ohne Polarisierung und Geschrei, sondern einfach nur die Drohung. Wenn ihr in der Bild Werbung macht, dann kaufen wir eure Produkte nicht, weil ihr damit das unterstützt, was uns allen wehtut. Und das ist, ich komme wieder mal mit, dann macht es das Ganze vielleicht jetzt gerade wieder etwas einfacher und bildhafter im Schauspiel. Die Figur, die schreit und die Waffe zückt und damit droht und spielt, ich bin gefährlich, ist viel ungefährlicher als zum Beispiel Christoph Waltz, der lächelt und ganz charmant sagt, gut, deine Entscheidung, gern. Und du weißt schon, Mist. Und ich finde, wir sind als Gesellschaft an einem Punkt, wo wir uns dahin bewegen können. Noch nicht alle und noch nicht morgen, aber so langsam. Das wäre so ein Fazit, das ich gerade aus Skandale ziehen würde. Kann man verstehen, was ich damit meine?
Ja. Ich finde das ein sehr schönes Fazit. Wollen wir zum Outro?
Ja, ich glaube, wir hatten eine ernstere und theoretischere Folge als alle bisher. Lass ein lustiges Outro machen.
Komm, lass doch einfach die besten Skandale um uns machen aus den letzten Folgen.
Bildschlagzeilen daraus machen? Das finde ich sehr gut. Ich mache auch eine Skandaljournalismus-Musik darunter. Okay.
Facebook-Schlampe Iris G. War das lustig?
SEK Sigi im Einsatz. Stundenlange Straßensperrung.
Nonne verprügelt. Kioskbesitzerin außer Kontrolle.
Matthias R. und Iris G. Hier turteln sie im IS-Prozess.
Das ist richtig gut. Illegale Massenhypnose im Podcast.
Machetenmatze am Limit. War er schon als Kind ein Psycho?
Die fiesen Tricks des Furzmanipulators.
Lesen Sie jetzt alles über seine 10 beliebtesten Techniken.
Ey Matthias, lass doch immer unsere Folgen so machen.
Ja. Skandal im Podcast. Couple of verabschiedet sich nicht.